Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Kultusminister von stabilen Schülerleistungen in Mathe und Naturwissenschaften sprechen, dann sollte man vielleicht hellhörig werden, denn das klingt so gar nicht nach 1 plus mit Sternchen. Also wie gut oder wie schlecht schneiden Neunklässler tatsächlich in diesen Fächern ab? Ein Thema bei uns in Campus und Karriere, heute mit Regina Brinkmann. Hallo. Wie gut sind unsere Neunklässler in Mathe und den Naturwissenschaften? Das hängt davon ab, in welchem Bundesland sie zur Schule gehen. Auf diese kurze Formel könnte man die Ergebnisse einer Bildungsstudie bringen, die die Kultusministerkonferenz heute in Berlin vorgestellt hat. Das Interessante daran, diese Studie ist gewissermaßen ein Arbeitszeugnis für jeden Einzelnen der insgesamt 16 Schul- bzw. Kultusminister in den Ländern. Und da haben einige richtig schlecht abgeschnitten. Doch in der Pressemitteilung der Kultusministerkonferenz ist das erst im zweiten Absatz ein Thema. In der Überschrift heißt es vielmehr, Zitat, stabile Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften in schulisch herausfordernden Zeiten. Zitat Ende. Stabilität, also schon eine Erfolgsmeldung? Keineswegs. Philipp Banse hat sich die Ergebnisse genauer angeschaut.
Knapp 45.000 Neunklässler wurden getestet für den IQB-Bildungstrend 2018. Wie gut sind sie in Mathe und den Naturwissenschaften, war die Frage. Im Schnitt über alle Bundesländer ist das Ergebnis recht eindeutig. Die Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse sind so gut wie beim letzten Test vor 6 Jahren. Und das, obwohl mehr Schüler in Regelschulen gehen, die früher auf Sonderschulen geschickt worden wären, und obwohl deutlich mehr Kinder mit Migrationshintergrund in die Schulen gehen. In 5 Bundesländern haben fast die Hälfte der Schüler einen Migrationshintergrund. Vor diesem Hintergrund, sagt die Leiterin der Untersuchung, Petra Starnert.
Stabilität angesichts der Veränderung in der Heterogenität der Schülerschaft kann man als Erfolg werten, denke ich.
Doch diese bundesweite Leistungsstabilität wird eben nur im Durchschnitt erreicht, weil 4 Länder mit besonders vielen Schülern deutlich besser sind als der Rest, nämlich Bayern, Sachsen, Thüringen und mit Abstrichen Sachsen-Anhalt. 4 Bundesländer sind so gut oder so schlecht wie vor 6 Jahren, aber in 8 Bundesländern sind die Schüler in Mathe und in Naturwissenschaften deutlich schlechter geworden. Besonders hart trifft es 3 ostdeutsche Bundesländer, unter anderem Mecklenburg-Vorpommern, die aber insgesamt immer noch im Mittelfeld landen, weil sie vor 6 Jahren eben sehr gut waren. Der hessische Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz auf die Frage, warum haben besonders im Osten Länder so stark nachgelassen und warum ist Sachsen gleichzeitig so stark?
Ja, das ist eine Frage, die wir noch nicht abschließend beantworten können. Das ist zunächst mal eines der wichtigsten Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme. Aber in den zuständigen Ministerien, da rauchen bestimmt schon jetzt die Köpfe, um sich genau über diese Dinge Gedanken zu machen und das herauszufinden.
Und die Untersuchung wirft noch mehr Fragen auf. Denn vor allem die Schüler und Schülerinnen an den Gymnasien sind deutlich schlechter geworden in Mathe und den Naturwissenschaften. Und zwar ohne, dass sich die Schülerschaft dort anders entwickelt hätte als an anderen Schultypen. Warum? Der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz.
Das ist auch eine der großen Fragen, die uns diese Studie aufgibt, wo wir auch jetzt nach Erklärungen suchen müssen.
Interessantes förderte die Studie über den Unterschied zwischen Mädchen und Jungen zutage. Mädchen sind Jungen mittlerweile in fast allen mathematischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen ebenbürtig und oft überlegen.
Aber, und das ist wirklich immer wieder frappierend, die Mädchen sind immer noch weniger überzeugt davon als Jungen, dass sie gut sind in Mathematik und in den Naturwissenschaften.
Sagt die Studienleiterin Petra Starnert. Selbstwahrnehmung und tatsächliche Leistung sind bei den Kindern also oft nicht in Deckung. Jungen halten sich öfter für besser, als sie sind. Mädchen halten sich für schlechter. Hamburgs Schulsenator Thies Rabe.
Es ist ja schön, dass die Jungs nach wie vor glauben, dass sie in Mathematik und Naturwissenschaften die Besseren sind. Aber die Zahlen zeigen, das sind sie eigentlich nicht mehr. Und wenn wir dann noch einbeziehen die Ergebnisse der letzten Studien in Deutsch und Englisch, wo die Jungs zum Teil katastrophal abgeschnitten haben, dann kann man wohl schon sagen, die eigentliche Aufgabe, vor der wir stehen, ist doch etwas stärker, uns darum zu kümmern, dass Jungs diese Leistungsnachteile überwinden.
Mädchen dagegen müssten vor allem psychologisch gestärkt werden, dass sie wirklich so gut sind, wie sie sind, sagt Studienleiterin Starnert.
Und das ist deshalb auch so wichtig, weil Interesse, Selbstkonzept sehr stark beeinflusst, welchen Leistungskurs ich beispielsweise wähle, welche Art von Beruf ich wähle, welches Studienfach ich wähle.
Wer sich also fragt, warum Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer, könnte hier ansetzen. Was also ist zu tun, damit Schüler und Schülerinnen in Mathe, Physik, Bio und Chemie nicht nur besser werden, sondern auch in allen Bundesländern möglichst gleich gut werden? Da herrschte, das klang schon durch, viel Ratlosigkeit bei den anwesenden Politikern. Nur zwei konkrete Ansätze wurden genannt. Erstens, Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Lehrerinnen verbessern, damit diese mit den immer gemischteren Klassen besser klarkommen. Und vor allem, zweitens, müssen die Lehrer ihre Fächer wie Mathe, Physik und Chemie besser vermitteln können. Denn teils finden über die Hälfte der Kinder Mathe und Naturwissenschaften einfach uninteressant.
Protestgesänge am Mittwoch an der Uni Hamburg. Nazi-Schweine raus aus der Uni. Gemeint war AfD-Mitbegründer Bernd Lucke. Der versuchte nach seiner Rückkehr aus der Politik vergeblich eine VWL-Vorlesung an der Uni Hamburg zu halten. Nach ersten Protesten auf dem Unigelände gab es dann im Hörsaal die eben gehörten Sprechgesänge. Lucke wurde angerempelt und bedrängt, sodass er nach 2 Stunden das Gebäude schließlich verließ. Seitdem gibt es eine aufgeregte Diskussion darüber, wie es um die Debattenkultur an unseren Hochschulen bestellt ist und welche Form des Protestes angemessen ist. Auch der AStA musste sich viel Kritik anhören. Inzwischen haben sich Studierendenvertreter und Bernd Lucke getroffen. Über die Ergebnisse dieses Treffens reden wir mit unserem Kollegen Jörn Strehler-Pohl in Hamburg. Hallo, Herr Strehler-Pohl.
Schönen guten Tag.
Heute wollten sich ja beide Seiten gemeinsam äußern. Ist das inzwischen passiert?
Es gibt eine Äußerung des AStA, aber keine gemeinsame Stellungnahme, wie das eigentlich geplant war und wie das verlautbart wurde. Und diese Erklärung des AStAs ist seit wenigen Minuten erst online. Und darin gibt der AStA Professor Lucke tatsächlich eine Mitschuld an der Eskalation im Hörsaal. Das haben wir eben gehört. Der AStA argumentiert, Lucke hätte ja ganz einfach den Hörsaal verlassen können, um die Situation zu entschärfen. Daneben gibt es auch noch Kritik an Lucke, weil er den Protest mit dem Vorgehen der Nazis verglichen hatte. Also schon sehr deutliche, klare Worte in Richtung Lucke. Andererseits gibt es auch eine indirekte und auch schärfere Kritik an den Tumulten selbst. Zitat, Beleidigungen und psychische Gewalt sehen wir nicht als probates Mittel der demokratischen Verständigung und lehnen diese ab. Protest und friedlicher Ungehorsam müssen aber ausgehalten werden. Das ist sozusagen kurz zusammengefasst die Erklärung des Asters. Er betont nochmal ganz deutlich am Schluss der Erklärung, dass er für sachliche und friedliche Kritik steht. Man kann das vielleicht so in Kürze bewerten, dass er schon etwas laviert und es sich auch mit seinen eigenen, zum Teil ja auch sehr linken Leuten, nicht verscherzen will. Und ganz wichtig, keine Form von Selbstkritik, keine eigene Schuld an der Eskalation im Hörsaal. Es wird gesagt, dass der AStA zu friedlichen Protesten vor dem Hörsaal aufgerufen hat und das war es im Prinzip.
Wie ist das denn jetzt einzuordnen? Sind da auch weitere Proteste zu erwarten?
Ich vermute, dass es die nicht mehr geben wird. Lucke hat ja gestern schon eine weitere Vorlesung gehalten. Da waren ein paar Reporter und zwei junge Frauen wollten da offenbar, schwarz gekleidete junge Frauen wollten offenbar mit in die Vorlesung. Da hat Lucke aber wohl gesagt, nee, ich kenne sie. Und das war es dann auch schon. Ich vermute, dass das jetzt alles abebbt, dass das etwas eher Einmaliges geblieben ist.
Ja, die Uni hat sich ja auch in den letzten Tagen nicht so ganz glücklich zu diesem Konflikt geäußert. Von Verharmlosung war da teilweise auch die Rede. Wie positioniert sich die Leitung der Uni inzwischen?
Ja, zu dieser Verharmlosung, das ist insofern relativ wichtig, weil nicht nur die Uni, sondern auch die Hamburger Wissenschaftssenatorin und grüne Spitzenkandidatin bei der Bürgerschaftswahl Katharina Fegebank eine gemeinsame Erklärung herausgegeben hatten. Und da hieß es am Anfang, die Durchführung freier wissenschaftlicher Lehre gehört zu den grundgesetzlich garantierten Pflichten und Rechten jedes Hochschullehrers. Der Staat ist verpflichtet, die Durchsetzung dieser Rechte grundsätzlich zu gewährleisten. Das war alles, was da drin stand. Inzwischen haben sie gestern dann nochmal eine neue Erklärung abgegeben und da steht dann ganz klar drin, Meinungsstreit dürfe nicht zur Ausübung wie auch immer gearteter Gewalt führen. Aber wie gesagt, das kam 24 Stunden später erst. Da haben weder die Uni selbst noch die Wissenschaftssenatorin ein wirklich gutes Bild abgegeben.
Gewährt denn die Hochschule dem Lucke jetzt einen besonderen Schutz?
Ich denke, dass die Uni das genau im Blick hat und das auch mit der Polizei abspricht, inwieweit der Schutz notwendig sein wird. Aber wie gesagt, gestern gab es überhaupt keine Zwischenfälle, als Lucke seine nächste Vorlesung gehalten hat.
Gab es schon irgendeine Reaktion von Herrn Lucke auch zu diesem Schreiben des AStA?
Nee, noch nicht. Dieses Schreiben des AStA ist jetzt ja gerade frisch online veröffentlicht worden. Da gibt es noch keinerlei Reaktion.
Lassen Sie uns abschließend noch mal auf die bundesweiten Reaktionen schauen, die es auch zum Fall dieser Auseinandersetzung um den ehemaligen AfD-Politiker Lucke gegeben hat. Wie sind die ausgefallen?
Die sind eigentlich einhellig, und zwar sowohl in den Zeitungen von Taz bis Welt, aber auch im politischen Raum. Eigentlich sind alle einer Meinung, dass mit den Tumulten eine rote Linie überschritten worden ist. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes sagt, Zitat, wir beobachten die Ereignisse an der Hamburger Universität mit großer Sorge.
Jörn Strehler-Pohl, vielen Dank für diese Informationen nach Hamburg. Sexualkundeunterricht nur unter Strafe. Darauf könnte es in Polen hinauslaufen.
Campus und Karriere. International.
Sexualkundeunterricht ist für viele polnische Konservative schon länger ein rotes Tuch. Im August machten Polens Bischöfe dagegen mobil. Auf der Homepage der Bischofskonferenz können sich Eltern ein Musterformular herunterladen, mit dem sie der Schule die Teilnahme ihres Kindes am Sexualunterricht untersagen können. Bei Rechtsstreitigkeiten wird den Eltern sogar Hilfe angeboten. Doch die wird wohl nicht mehr nötig sein, wenn ein Gesetz in Kraft tritt, das Lehrern sogar mit Haftstrafen droht, wenn sie Sexualkunde unterrichten. Jan Palukat mit Reaktionen von Befürwortern und Gegnern dieser Pläne.
Educatia sexualna! Educatia!
Frauengruppen bleiben die lautstärkste und auch mobilisierungsfähigste Gegenkraft auf der Straße in Polen. Kaum hatte das Warschauer Parlament einen umstrittenen Gesetzesvorschlag rund um Sexualität erstmals aufgerufen, versammelten sich draußen trotz Regenschauern hunderte Frauen und auch viele Männer. Mitten im Geschehen Anja Rubik, ein international bekanntes Fotomodell, das sich in ihrem Heimatland schon länger für eine aus ihrer Sicht moderne Sexualaufklärung einsetzt. Etwa durch Webvideos, in denen prominente Polen offen über Sex reden.
Dla wielu młodych ludzi masturbacja jest problemem.
Vor dem Sejm sagte Topmodel Rubik nun selbst in zahlreich anwesende Kameras: Sexualkunde ist nicht nur die Lehre über Verhütung und Krankheiten. Wir lernen dort, dass wir Rechte haben, das Recht, Nein zu sagen, was sexuelle Gewalt ist. Das sind alles Dinge, die im Alltag unentbehrlich sind. Eine Vorbereitung aufs Leben. Die Initiatoren der Gesetzesverschärfung sehen das genau umgekehrt. Sie argwöhnen, dass Sexualaufklärung Kinder und Jugendliche erst auf den Geschmack bringt und so zum leichteren Opfer für sexuelle Übergriffe Erwachsener macht. Der Anwalt Olgierd Pankiewicz, der sich auch bei der Anti-Abtreibungsbewegung Pro-Life engagiert, sagt:
Propagowanie seksu wśród małoletnich.
Minderjährige zum Sex anstiften, sie zu ermuntern, ihre sexuellen Bedürfnisse zu artikulieren und auszuhandeln, macht sie zu idealen Opfern Pädophiler. Hier wird die Grenze zwischen normaler und pädophiler Sexualität durchbrochen. Das Kind wird zum Sexobjekt. Der sogenannte Bürgergesetzentwurf, für den Pankiewicz' Gruppe Stopp Pädophilie eine 250.000 Unterschriften sammelte, sieht bis zu 3 Jahre Haft vor für das Propagieren von und das Ermuntern zu Sex von Minderjährigen durch Ärzte, Erzieher oder Lehrer und überhaupt alle, die beruflich mit Kindern zu tun haben. Kritiker argwöhnen, dass dadurch ein Gummiparagraf geschaffen würde, um eine rigide Sexualmoral mit Mitteln des Strafrechts durchzusetzen. Wäre das Verschreiben von Antibabypillen bereits Anstiftung zum Sex oder Hinweise zum Gebrauch von Kondomen im Sexualkundeunterricht? Peace hatte im Wahlkampf im Rahmen ihrer Kampagne gegen die homosexuellen Bewegung LGBT auch Sexualkunde westlichen Zuschnitts dämonisiert, wie ihn etwa die liberal regierte Stadt Warschau einführen will. Fotomodell und Aktivistin Anja Rubik: Die Tatsache, dass unsere Politiker über ein derart absurdes Projekt überhaupt debattieren, ist eine Schande. Sexualkunde ist für eine gesunde Gesellschaft unentbehrlich. Und plötzlich sollen die Polen keinen Zugang mehr zu so wichtigen Informationen haben, die einen starken Einfluss haben auf Sicherheit, Gesundheit und unsere Beziehungen. Tatsächlich gibt es in Polen im Rahmen des Wahlfachs Erziehung zum Familienleben in höheren Jahrgängen auch knapp dosierte Sexualkunde für Jungen und Mädchen getrennt. Sex werde dort aber nur selten beim Namen genannt, so Frau Rubik nach Sichtung der Lehrmaterialien, und wenn, dann ausschließlich in negativem Kontext. Ihre eigene Aufklärungsreihe Sexit, die etwa auch mit Vorurteilen über Schwule und Lesben aufräumen will, stellt Sexualität als etwas grundsätzlich Positives, etwas Schönes dar. Allein die zugehörigen Internetfilme wurden millionenfach aufgerufen.
Für einige sind sie die Buhmänner, die Forstwirte. Die hätten mit dem Wald so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen könne. So die Kritik. Doch gleichzeitig ruht auf genau diesem Berufsstand, also der Berufsstand der Forstwirte, nun die Hoffnung, das Ausmaß der Klimakrise einzudämmen. Keine leichte Ausgangsposition für den Nachwuchs. Was macht das mit angehenden Försterinnen und Förstern? Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Und wie sehen sie ihre berufliche Zukunft? Uschi Götz hat sich unter Studierenden an der Hochschule für Forstwissenschaften in Rottenburg am Neckar umgehört.
Stürme, Hitze und Schädlinge haben den Wäldern zugesetzt. Fachleute sprechen von einer Katastrophe.
Ich denke, dass die Debatte etwas zu emotional ist.
Findet Marco Wieber, 25 Jahre alt. Er studiert im zweiten Masterstudiengang Forstwirtschaft an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg am Neckar. Mindestens 7 Jahre dauert das Studium mit einem hohen praktischen Anteil. Strategisches Forstbetriebsmanagement und Führung etwa wird gelehrt. Auch strategische waldbauliche Steuerung stehen auf dem Lehrplan.
Da gibt es Forderungen, die ganz, ganz extrem sind. Manche Leute wollen, dass Wälder, Waldfläche stillgelegt werden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Holz, weil jeder gern Holzmöbel hat. Medial werden oft diese extremen Standpunkte sehr gut beleuchtet, aber die Wahrheit liegt eben dazwischen.
Der Bestsellerautor und Förster Peter Wohleben kritisiert schon lange die in Deutschland betriebene Forstwirtschaft. Diese führe zu instabileren Waldsystemen, so seine Kritik. An der Hochschule verfolgt man die Thesen Wohlebens mit Interesse. Der Waldexperte hat einst auch in Rottenburg studiert.
Wenn man sagt, man will Försterin werden oder man beschäftigt sich viel mit dem Wald, kommen viele Fragen. Ja, wie ist es denn jetzt wirklich?
Franziska Reichenbach studiert im 7. Semester Forstwirtschaft. Schon immer wollte sie etwas draußen in der Natur machen, erzählt die 23-jährige Studentin.
Nah dran sein an den Jahreszeiten, an dem Klima, und deshalb habe ich dann das Studium angefangen.
5 Studierende der Forstwirtschaft sitzen an diesem Vormittag auf einer Holzbank mit Blick auf ihre Hochschule. Der Campus liegt eingebettet in Wäldern auf einer Höhe bei Rottenburg am Neckar und gilt als die kleinste Exzellenzhochschule Deutschlands. Neben Forst- und Holzwirtschaft kann man hier unter anderem Ressourcenmanagement, Wasser oder erneuerbare Energien studieren. Die Studienplätze sind begehrt. 10% mehr Bewerber für das Wintersemester gab es im Vergleich zum Vorjahr. Das sind wache, politisch interessierte junge Leute, sagt Christoph Schur, Professor für Forst- und Umweltpolitik sowie Umweltrecht.
Weil sie sagen, das ist unsere Zukunft, wir wollen jetzt mitgestalten. Ihr habt es offensichtlich zu wenig getan.
In der Lehre hat man sich darauf eingestellt, etwa im Fach Politik Wald, werden Themen diskutiert, die durch den Klimawandel gesellschaftspolitische Relevanz erfahren. In Projekten werden die Studierenden mit unterschiedlichen Interessenslagen konfrontiert.
Hier sucht mal ein Lösungsweg in diesem Spannungsfeld und macht es nicht nur einseitig. Es wäre so einfach, wenn man sagen könnte, oh, wir retten jetzt den Wald.
Als Weltretter sieht sich der Nachwuchs nicht. Zwar rede mittlerweile jeder mit, sagt Susi Hensel.
Aber dann müssen wir unseren Mann und unsere Frau stehen. Und ich glaube, das können wir alle ganz gut. Also wir sind alle super ausgebildet. Von daher glaube ich auch, dass man mit der Bevölkerung gut darüber diskutieren kann, was wir machen. Klar, es gibt nicht den richtigen Weg. Aber wir versuchen immer, dem im Moment passendsten Weg zu gehen.
Über das junge Netzwerk Forst und in der Studentenorganisation International Forestry Students Association sind die künftigen Försterinnen und Förster gut vernetzt. Natürlich sei überall erkennbar, dass viele Bäume abgestorben sind, sagt Masterstudent Raphael Gass. Doch Panik sei nicht angebracht.
Ja, wir haben ein Problem, wir müssen was machen. Aber es ist nicht hoffnungslos.
Alle wollen sie später als Försterinnen und Förster arbeiten. Die einen im Revier, die anderen in der Verwaltung. Fahima Skjudi im 2. Mastersemester fasst die Stimmung unter den Studierenden zusammen.
Meiner Meinung nach ist es jetzt im Moment ein relativ großer Hype um den Wald. Der kriegt jetzt eine ganz große mediale Aufmerksamkeit. Für uns Förster ist es im Prinzip eine Chance. Eine Chance, unsere Meinung kundzutun und uns ein bisschen auch in den Mittelpunkt zu stellen und alles, was in der Vergangenheit ein bisschen schiefgelaufen ist, sozusagen, wieder gerade rücken zu können.
An Arbeit wird es dem Nachwuchs nicht fehlen. Rund 800 Millionen Euro wollen Bund und Länder ausgeben, um rund 180.000 Hektar geschädigte Waldfläche wieder aufzuforsten. Das entspricht etwa 250.000 Fußballfeldern.
Nach dem rechtsextremen Anschlag von Halle fragen wir am Samstag in Campus und Karriere, was kann Schule gegen Antisemitismus ausrichten? Wie können Lehrer antisemitische Schüler und Schülerinnen erreichen? Welche Rolle kann der Religionsunterricht spielen? Was meinen Sie? Sie können uns bereits heute Ihre Meinung auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen. Die Nummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns gerne eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und morgen ab 14.05 Uhr können Sie dann live mitdiskutieren in Campus und Karriere mit meinem Kollegen Manfred Götzke. Und das war's für heute von Campus und Karriere. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Radionachmittag.